James Donovan, Apollo 11. Der Wettlauf zum Mond und der Erfolg einer fast unmöglichen Mission. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit. Neil Armstrongs Worte sind uns heute so vertraut, dass wir es geradewegs als selbstverständlich hinnehmen, dass er sie auf dem Mond von sich gab. Dabei scheint es immer noch unvorstellbar, dass unsere Spezies es tatsächlich geschafft hat, der irdischen Schwerkraft zu entkommen und auf einem anderen Himmelskörper zu landen. Die erfolgreiche Apollo-11-Mission war der Gipfel einer gigantischen Odyssee, und diese Blinks sind eine Hommage an diesen kolossalen Kraftakt. Sie führen dich durch die Chronologie der Ereignisse, das Jahrzehnt der sowjetischen Dominanz in der Raumfahrt, die spektakuläre Aufholjagd der USA, unzählige technologische Meilensteine, akribische Kalkulationen, todesmutige Testfahrten und die Geschichte der Menschen hinter den Missionen. Blink Nummer 1. Der Wettlauf ins All war ein Nebenschauplatz des Kalten Krieges. Wir schreiben das Jahr 1957. Der Kalte Krieg war in vollem Gange und die USA und die Sowjetunion hatten begonnen, sich auch außerhalb der Politik auf allen denkbaren Ebenen zu messen. Beim Sport, in der Forschung und bei der technologischen Entwicklung. Am 5. Oktober drang die Nachricht wie eine Hiobsbotschaft durch die Radiolautsprecher der Amerikaner. Die Sowjets hatten es geschafft, eine rund 80 Kilogramm schwere Stahlkugel namens Sputnik 1, den ersten künstlichen Erdsatelliten, ins All zu schicken. Die Fassungslosigkeit der Amerikaner ging als Sputnik-Schock in die Geschichte ein. Denn der Etappensieg der Sowjets traf sie unerwartet. Noch schlimmer war, dass der stählerne Trabant 7-mal am Tag über amerikanisches Staatsgebiet hinwegflog, was ihn zu einer ganz neuen Art von Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA machte. Schnitt. Keine 4 Wochen später wollten die USA ihren eigenen Satelliten ins All schießen. Das Spektakel am Militärstützpunkt Cape Canaveral in Florida wurde zum Medienereignis aufgebauscht. So saßen Millionen von Zuschauern vor dem Fernseher, als die über 20 Meter lange Rakete in Flammen aufging und die kleine Stahlkugel von der Spitze stürzte und in die Büsche rollte. Es war die zweite einer langen Reihe beschämender Niederlagen. Das Muster verfestigte sich. Die Sowjets legten beim Wettlauf ins All einen Rekord nach dem anderen vor, während die Amerikaner wie Amateure hinterherhechelten. Am 31. Januar 1958 brachten die USA mit dem Explorer 1 ihren ersten eigenen Satelliten ins All. Aber der Jubel währte nicht lang. Keine 4 Monate später, am 15. Mai, feierte die Sowjetunion den erfolgreichen Start der Sputnik 3. Der Satellit wog über 1,3 Tonnen und war mit fortschrittlicher Weltraumtechnik bestückt. Es folgte ein wildes Kreuzfeuer aus amerikanischen und sowjetischen Satellitenstarts oder zumindest entsprechenden Versuchen. Die USA verzeichneten mindestens 5 Fehlstarts, die UdSSR offiziell einen. Da der Kreml jedoch weitere Fehlversuche verschwieg, erfuhr die Welt jahrzehntelang nichts von den russischen Blindgängern. So hielt sich auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs der Eindruck, das sowjetische Raumfahrtprogramm sei quasi katastrophensicher. Gegen Ende 1958 hatte sich das nächste Etappenziel des Wettlaufs herauskristallisiert: die bemannte Raumfahrt. Wer zuerst eine Gruppe von Raumfahrern ins All schickte und sicher zurück auf die Erde holte, würde seinem Land einen historischen Propagandasieg bescheren. Am 17. Dezember 1958 verkündeten die USA genau jenes ehrgeizige Ziel. Die frisch gegründete zivile Raumfahrtbehörde NASA wollte mit dem Mercury-Programm die ersten Menschen in den Orbit schicken. Blink Nummer 2. Das Mercury-Programm musste eine ganze Reihe von Hindernissen überwinden. Dass die NASA mit der Mercury Redstone bereits eine funktionsfähige Trägerrakete besaß, hatte sie ausgerechnet einem Nazi zu verdanken. Die Redstone war vom deutschen Raketenforscher Werner von Braun entwickelt worden, den die Amerikaner gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in die USA gebracht hatten. Die Rakete war stark genug, um eine bemannte Kapsel auf einen suborbitalen Flug zu schicken. Dabei würde das Raumschiff zwar die Grenze zum Weltraum überschreiten, aber weder aus dem Schwerefeld der Erde hinaus noch in ihre Umlaufbahn hineinfliegen. Doch die Sowjets hatten erneut die Nase vorn. Ihre Trägerrakete Sputnik PS war schon seit langem leistungsstark genug, um mit dem aufsitzenden Raumschiff die Erde einmal komplett zu umrunden. Die russische Hündin Laika war am 3. November 1957 als erstes Lebewesen in die Erdumlaufbahn befördert worden. Auch die USA schickten bei den ersten Testflügen des Mercury-Programms Tiere in den Weltraum. Die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper waren noch gänzlich unerforscht. Manche Mediziner befürchteten Fehlfunktionen lebenswichtiger Organe, andere sorgten sich um die Intensität der Raumstrahlung außerhalb der schützenden Erdatmosphäre. Aber zurück zur Chronik. Die Trägerrakete der NASA war bereit für einen suborbitalen Raumflug. Die Verantwortung wurde einem Testflugingenieur mit dem verheißungsvollen Namen Christopher Columbus Kraft Jr. übertragen. Er und seine Flight Operations Division sollten den kompletten Flugbetrieb überwachen, von der Steuerung der Raumfähre bis zur Auswertung der biomedizinischen Messdaten ihrer Besatzung. Bis zu diesem Zeitpunkt bestand die Bodenstation der NASA aus einem schlichten Betonklotz neben dem Startplatz. Kraft wusste, dass das den komplexen Anforderungen des Mercury-Programms nicht gerecht werden würde. So entstanden das Konzept der Mission Control, einer technisch hochentwickelten Einsatzleitstelle, und die Rolle des Flight Directors, der als Einsatzleiter alle finalen Entscheidungen am Boden traf. Kraft übernahm diese Rolle höchstpersönlich. Außerdem hatte die NASA zwar die Antriebsrakete, aber noch keine Kapsel für die Besatzung. Von Braun und sein Team taten sich für die Entwicklung mit dem Ingenieur Maxime Faget zusammen, wobei die schwierigste Frage der Wiedereintritt war. Wie sollte die Kapsel der extremen Hitze von knapp 2000 Grad Celsius und dem enormen Druck standhalten? Die ersten Entwürfe sahen eine spitze aerodynamische Bauform vor, aber am Ende entschied sich Fergets Team für einen konisch zulaufenden Kegel mit stumpfer Nase. Vorbild waren Meteoriten, die es bis auf die Erde geschafft hatten. Ihre stumpfe Form bremste den Flugkörper beim Eintritt und leitete einen Teil der Reibungshitze um die Kapsel herum ab. Blink Nummer 3. Das Mercury-Programm legte den Grundstein für die strengen Qualitätskontrollen der NASA. Man kann sich kaum vorstellen, wie viel Aufwand in die Vorbereitung einer bemannten Raumfahrtmission fließt. Jeder Minute im All gehen unzählige Stunden am Boden voraus, in denen die NASA-Techniker kalkulieren, bauen, simulieren und testen. Das Mercury-Programm war der Anfang von allem. Nach der Modellierung an einfachen Computern und unzähligen Wärmeprüfungen, Sturzsimulationen und Windkanaltests war die kegelförmige Kapsel endlich reif für den Einsatz. Sie war mit leichtem, aber widerstandsfähigem Titan ummantelt und einem hitzeresistenten Aluminiumschirm bestückt, der sich beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre aufspannen und schmelzen würde. Danach sollte sie durch zwei Fallschirme gebremst werden, die sich nacheinander bei 6500 und 3000 Metern öffneten. Diese Akribie wurde zur Betriebsphilosophie der NASA. So gut wie alle Systeme an Bord der Mercury-Kapsel wurden durch mindestens ein Alternativsystem gesichert, von der Mechanik bis zur Elektrik. Jedes einzelne Bauteil und jede technische Einheit wurde am Boden dutzend Male häufiger geprüft, als es die strengste Maßnahme vorsah. Sicherheit, Stärke und Zuverlässigkeit hatten oberste Priorität. Das sollte sich auch in der Rekrutierung und Ausbildung der ersten menschlichen Besatzung in der Geschichte der NASA widerspiegeln. Die Frage war nur, auf welche Kriterien sollte man bei einer Stelle achten, die noch nie jemand zuvor besetzt hatte? Der damalige Präsident Eisenhower legte im Dezember 1958 fest, dass nur US-Bürger in Frage kämen, die bereits Erfahrung als Flugzeugtestpiloten hatten. Das hatte mehrere Gründe. Testpiloten überprüfen neu entwickelte Flugzeuge auf Defekte und gehören daher zu den erfahrensten Piloten. Sie sind es gewohnt, auch in stressigen Extremsituationen ruhig zu bleiben, um technisch komplexe Cockpits zu bedienen. Vor allem aber waren sie im wahrsten Sinne des Wortes todesmutiger. Die Sterberate von US-Testpiloten lag 1952 bei 25%. Die Bewerber mussten neben ihrer Fluglizenz noch weitere Kriterien erfüllen. mindestens 1500 absolvierte Flugstunden, eine hervorragende körperliche Verfassung sowie einen Hochschulabschluss als Maschinenbauer oder Ingenieur. Außerdem durften sie nicht größer als 1,80 Meter sein, damit sie in die kleine Kapsel passten. Diese Anforderungen wurden landesweit von genau 110 Männern erfüllt. 70 davon bewarben sich. Das anstrengende Bewerbungsverfahren aus langen Gesprächen, psychologischen und medizinischen Gutachten und harten Fitnesstests dünnte das Feld auf 7 Bewerber aus, die sogenannten Mercury 7. Die Namen dieser Astronauten waren Scott Carpenter, Gordon Cooper, John Glenn, Virgil Grissom, Walter Schirra, Alan Shepard und Donald Slayton. Niemand hätte gedacht, dass jeder von ihnen das Mercury-Programm überleben würde. Blink Nummer 4. Die Sowjetunion kam den USA mit dem ersten bemannten Weltraumflug erneut zuvor. Auch nach der Rekrutierung der Mercury 7 wurden zunächst weitere Weltraumflüge mit Tieren durchgeführt. Der erste amerikanische Astronaut im All war der Rhesusaffe Sam, der am 4. Dezember 1959 zu einem insgesamt 11-minütigen Testflug aufbrach. Das Rettungssystem funktionierte und Sam wurde lebend aus dem Pazifik geborgen. Der letzte nichtmenschliche Mercury-Astronaut war übrigens der Schimpanse Enos, der am 29. November 1961 nach über 3 Stunden im Weltraum ebenfalls lebend zurückkehrte. Die UdSSR konnten über all das nur müde lächeln. Sie hatten bereits ein halbes Jahr zuvor den ersten Menschen ins All geschickt. Juri Gagarin, seines Zeichens Oberst der sowjetischen Luftstreitkräfte und Held der Sowjetunion. Als er am 12. April 1961 in der kasachischen Steppe aufschlug, hatte er zuvor das schwere Feld der Erde verlassen und den Planeten einmal komplett umrundet. Der Vorsprung war kolossal. Das Mercury-Programm arbeitete zu diesem Zeitpunkt noch immer daran, den ersten Astronauten auf einen suborbitalen Flug zu schicken. Die Sowjetunion hatte ihre Dominanz in der Raumfahrt erneut unter Beweis gestellt. Die NASA setzte ihre Bemühungen trotzdem fort. Am 5. Mai 1961 startete die Mission Mercury Redstone 3 und beförderte Alan Shepard als zweiten Menschen ins All. Der 15-minütige Flug mit einer Höhe von 185 Kilometern war ein voller Erfolg. Die Live-Übertragung im Fernsehen erreichte 45 Millionen Haushalte und besänftigte das angeknackste Volksego der Amerikaner. Mehr noch, der Erfolg der MR3 war der Funke, der die kollektive Begeisterung für die Raumfahrt entfachte. In den 2 folgenden Jahren führte die NASA 5 weitere bemannte Raumfahrtmissionen durch. Alle waren erfolgreich und ein Zeugnis der unermüdlichen Sicherheits- und Qualitätskontrollen der Techniker. Doch kaum war die MR3 gelandet, riefen die Amerikaner ein neues, ehrgeiziges Ziel aus. Schon 3 Wochen nach Alan Shepards erfolgreicher Mission schlug der damalige US-Präsident Kennedy im Senat ein ambitioniertes Ziel vor. Die USA sollten noch im selben Jahrzehnt eine bemannte Besatzung zum Mond schicken. Das würde monumentale Anstrengungen erfordern, die Entwicklung besserer Raketen und Raumfahrzeuge, neue Produktionsstätten und Transportmethoden sowie eine ganze Armee an neuen Experten für neue und unwägbare Probleme. Doch sowohl die Bevölkerung als auch die Politik reagierten euphorisch. 1962 bewilligte der Kongress der NASA ein schwindelerregendes Budget von $1,62 Milliarden. Das änderte nichts daran, dass zunächst sowohl das Wissen als auch die Technologie für eine Mondlandung fehlten. Die NASA musste ihr Raumfahrtprogramm komplett neu erfinden. Die Übergangsphase sollte durch das Gemini-Programm überbrückt werden. Blink Nummer 5. Das Gemini-Programm war das ambitionierteste und fortschrittlichste US-Raumfahrtprogramm. Die Arbeit am Gemini-Programm begann noch während der letzten Mercury-Missionen. Immerhin wollten die USA ihren Rückstand gegenüber der Sowjetunion aufholen. Das Gemini-Programm war allerdings eine Herausforderung mit ganz neuen Dimensionen. Eine der sichtbarsten Veränderungen war der Einsatz der Titan II als Trägerrakete. Das tonnenschwere Stahlmonster hatte eine Schubkraft von 1900 kN auf Meereshöhe und würde die Gemini-Astronauten mit nie dagewesener Geschwindigkeit in den Orbit katapultieren. Die NASA hatte bereits im Rahmen des Mercury-Programms von zivilen auf militärische Raketen umgestellt und von Browns Redstone-Rakete gegen eine weiterentwickelte Version der leistungsstarken Atlas-Rakete aus der US-Luftwaffe eingetauscht. Auch die Titan II war eine ursprünglich zu militärischen Zwecken entwickelte Interkontinentalrakete. In der Zwischenzeit arbeiteten von Braun und sein Team an der Entwicklung einer noch leistungsstärkeren Trägerrakete, der Familie der Saturn-Raketen, die den Menschen bis zum Mond bringen sollte. Eine andere Neuerung war das Gemini-Raumschiff. Die Kapsel wurde von der NASA entworfen und von der Firma McDonnell entwickelt und gebaut. Sie hatte eine Gesamthöhe von 5,80 Meter, einen Durchmesser von 3 Metern und ein Gewicht von 3.800 Kilogramm. Der nach dem Sternbild der Zwillinge gewählte Name Gemini kam nicht von ungefähr. Die Kapsel bot erstmals zwei Astronauten Platz. Das Gemini-Raumschiff war im Vergleich zur Mercury-Kapsel in jeder Hinsicht verbessert worden. Es hatte eigene Lageregelungstriebwerke, mit denen die Astronauten die Kapsel eigenständig steuern konnten. Der Aufbau war so modular, dass alle Komponenten separat getestet und repariert werden konnten. Außerdem hatte die Kapsel erstmals einen rudimentären Computer zur Berechnung von Flugmanövern an Bord. Der Gemini Guidance Computer wurde von IBM entwickelt, wog 26,6 Kilogramm und konnte insgesamt 4096 Wörter speichern. Die NASA beschloss auch, neue Astronauten für das Programm zu rekrutieren. Die finalen 22 Bewerber kamen in zwei Gruppen. Die Zusammensetzung der ersten Gruppe, der New Nine, wurde am 17. September 1962 bekannt gegeben. Darunter waren auch Neil Armstrong, Tom Stafford und Ed White. Am 18. Oktober benannte die NASA die 15 übrigen Kandidaten, darunter Edwin Buzz Aldrin, Roger Chaffee und Michael Collins. Das Trainingsprogramm der Gemini-Kandidaten war deutlich anspruchsvoller. Die zukünftigen Astronauten verbrachten endlose Stunden damit, in Simulatoren nach möglichen Defekten zu suchen. Sie wurden von Experten in Computerwissenschaften, Navigation, Raketentechnik und Astrophysik unterrichtet. Sie wurden in Tropenwäldern und Wüsten ausgesetzt, um das Überleben nach einer außerplanmäßigen Landung zu trainieren. Und am Ende ihrer mindestens 12-stündigen Arbeitstage bekamen sie dicke Flughandbücher als Bettlektüre. Blink Nummer 6. Jede einzelne erfolgreiche Gemini-Mission bildete die Grundlage für die spätere Mondlandung. Das Gemini-Programm umfasste insgesamt 12 erfolgreiche Raumfahrtmissionen. Jede einzelne half, die Ausrüstung und das theoretische Wissen auf die Probe zu stellen und die NASA dem Ziel einer bemannten Mondlandung näher zu bringen. Die erste bemannte Gemini-Mission, Gemini 3, hob am 23. März 1965 als erster amerikanischer Zweimannflug ab. Die Astronauten sollten die neuen Lageregelungstriebwerke testen, um die Flugbahn des Raumschiffs selbstständig zu steuern. Der Flug war außerdem die letzte Mission, die von Cape Canaveral aus kontrolliert wurde, bevor die Mission Control der NASA nach Houston umzog. Ziel von Gemini 4 war der erste amerikanische Weltraumausstieg. Die Sowjetunion hatte diesen Meilenstein erneut bereits Monate zuvor gefeiert. Ed White war der erste US-Astronaut, der nach einem erfolgreichen Druckausgleich zwischen Kabine und Weltraum an einem langen Halteseil durchs All schwebte. Die nächsten Gemini-Missionen folgten dicht aufeinander. Gemini 5 blieb knapp 8 Tage lang im Orbit. Das war die Zeit, die eine Mondlandung inklusive Hin- und Rückflug in Anspruch nehmen würde. Die größte Herausforderung einer Mondmission bestand darin, die Astronauten sicher auf die Mondoberfläche und wieder zurückzubringen. Die NASA konnte nicht mit denselben Methoden wie beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre arbeiten, denn die Astronauten sollten ja nicht nur landen, sondern auch wieder starten können. Das führte zur Konzeption des Rendezvous in der Mondumlaufbahn. Hierbei sollten die Astronauten das Raumfahrzeug zunächst in den Mondorbit bringen und mit einer separaten kleineren Landefähre auf der Mondoberfläche landen. Nach dem Aufenthalt sollten sie mit der Landefähre für das Rendezvous zurück zum Mutterschiff fliegen, ankoppeln und umsteigen. Das klang schlüssig, war aber noch nie erprobt worden. Niemand wusste, welche Herausforderungen ein solches Manöver mit sich bringen würde. Um dies herauszufinden, hob am 15. Dezember 1965 die Gemini 6A ab, um sich mit der 11 Tage zuvor gestarteten Gemini 7 für ein Rendezvous in der Erdumlaufbahn zu treffen. Die Astronauten schafften es durch ihre feinfühlige Navigation, 3 Erdumrundungen lang in einer Entfernung von maximal 100 Metern komplett parallel zu schweben. Damit bewies die NASA, dass die Kopplung zweier separater Komponenten im Orbit möglich war. Ein paar Monate später, am 16. März 1966, gelang den Gemini 8 Astronauten die Probe aufs Exempel. Neil Armstrong und David Scott dockten erfolgreich am unbemannten orbitalen Zielflugkörper an. Diese großen Fortschritte markierten das Ende der sowjetischen Dominanz in der Raumfahrt und ebneten den Weg für das Apollo-Programm, das den Menschen erstmals auf den Mond führen sollte. Blink Nummer 7. Das Apollo-Programm begann mit einer Katastrophe. Die NASA hatte bereits den Großteil des Gemini-Programms über an der Vorbereitung des Apollo-Programms gearbeitet, da feststand, dass eine bemannte Mondlandung nur mit einer deutlich leistungsstärkeren Trägerrakete funktionieren würde, hatte sich das Team um von Braun schon seit Jahren mit der Entwicklung einer neuen Familie von Saturn-Raketen befasst. Das Superschwergewicht Saturn V wog 50 mal so viel wie die frühen Mercury-Raketen, überragte mit einer Gesamthöhe von 110 Metern die Freiheitsstatue und entwickelte über alle Zündungsstufen einen Gesamtschub von 7.900 kN. Sie ist bis heute die größte, schwerste und leistungsstärkste Rakete, die je verwendet wurde. Die NASA musste auch ein neues Raumschiff entwickeln. Das Apollo-Raumschiff sollte 3 Astronauten über 2 Wochen lang beherbergen und wurde mit der abtrennbaren, vierbeinigen Landefähre bestückt, die 2 der 3 Raumfahrer zur Mondoberfläche bringen sollte. Doch das Apollo-Programm begann mit einem tragischen Unglück. Die Mission Apollo 1 war für den 21. Februar 1967 angesetzt. 4 Wochen vorher, am 27. Januar, kam es zur Generalprobe. Um 13 Uhr Ortszeit stieg die dreiköpfige Besatzung aus Virgil Grissom, Ed White und Roger Chaffee ins Cockpit. Die Luken wurden verriegelt, die Kapsel unter Druck gesetzt und mit reinem Sauerstoff befüllt. Die Piloten machten sich daran, die lange Checkliste für die Startsimulation abzuarbeiten, während sich die Bodencrew um kleine technische Probleme kümmerte. Um 18.30 Uhr registrierte die Bodencrew kurze Spannungsabfälle und Stromspitzen. 1 Minute später rief einer der Astronauten per Funk: "Wir haben ein Feuer an Bord." Danach hörte man Schmerzensschreie. Kurz darauf war die Leitung tot. Die Besatzung schaffte es nicht, die Ausstiegsluke gegen den hohen Innendruck der Kabine zu öffnen. Als die Kapsel schließlich von außen geöffnet werden konnte, waren die Leichen bereits verbrannt. Die anschließenden Untersuchungen konnten die Brandursache nicht eindeutig klären, stellten aber fest, dass das Feuer im Bereich des Lebenserhaltungssystems der Kapsel ausgebrochen sein musste. Von dort hatte sich der Brand durch den reinen Sauerstoffgehalt rasch in die Kabine ausgebreitet, bis die Besatzung am Qualm erstickt war. Während der gesamten Mercury- und Gemini-Missionen war nicht ein einziger Astronaut ums Leben gekommen, und nun begann Apollo gleich mit einer tödlichen Routineübung. Der Schock bei der NASA und im ganzen Land saß tief. Die 16 erfolgreichen bemannten Missionen hatten die Raumfahrt geradezu ungefährlich wirken lassen. Die NASA trauerte und reagierte. Sie erweiterte ihre Sicherheits- und Qualitätskontrollen um 8.000 potenzielle Problemherde. Allein das Raumschiff wurde an 1.300 Stellen überarbeitet. Apollo war noch nicht gescheitert. Blink Nummer 8. Die Crew der Apollo 11 wurde noch aufwendiger auf die geplante Mondfahrt vorbereitet. Nach 9 Monaten ohne aktive Mission hatte die NASA alle neuen Qualitätskontrollen implementiert. Es kam neuer Schwung in die Pläne für die bemannte Mondfahrt. Wie zuvor im Gemini-Programm wurden auch die Apollo-Missionen sukzessive anspruchsvoller, um am Ende alle Bedingungen für eine erfolgreiche Mondlandung zu testen. Die erste bemannte Apollo-Mission war Apollo 7. Sie sollte das Flugverhalten des neuen Raumschiffs in der Erdumlaufbahn erproben. Apollo 8 war der erste bemannte Mondflug, bei dem die Astronauten zwar noch nicht landeten, den Mond aber 20 Stunden lang umkreisten. Apollo 10 war die Generalprobe für die Landung, bei der die Astronauten ein unbemanntes Mondmodul auf die Mondoberfläche schickten. Damit war der Weg frei für Apollo 11, den ersten Versuch einer bemannten Mondlandung. Die auserwählten Astronauten für diese historische Mission waren Michael Collins, Buzz Aldrin und Neil Armstrong. Der ruhige und charismatische Armstrong wurde auserkoren, als erster Erdling in der Geschichte einen Fuß auf den Mond zu setzen. Die Entscheidung der NASA hatte mehrere Gründe. Zum einen war sie eine Geste der Neutralität in Richtung der Sowjetunion. Armstrong würde den Mond als ehemaliger Zivilist und Testflieger betreten, nicht als Ex-Militär wie Aldrin. Davon abgesehen hatte sich Armstrong im Gegensatz zu Aldrin nie aktiv um das prestigeträchtige Privileg beworben. Nicht, dass Aldrins Ambitionen verwerflich gewesen wären, immerhin war er Astronaut, aber Armstrongs Bescheidenheit machte ihn zum perfekten Kandidaten für diesen besonderen Eintrag in die Geschichtsbücher. Aldrin war durchaus enttäuscht, ließ aber nicht zu, dass seine persönlichen Gefühle seine Professionalität am Arbeitsplatz beeinflussten. Das war auch gut so, denn in der inzwischen über 10-jährigen Geschichte der Raumfahrt hatte sich noch kein Team so sorgfältig auf eine Mission vorbereiten müssen wie Collins, Aldrin und Armstrong. Die Männer trainierten 14 Stunden am Tag an 6 Tagen in der Woche. Sie verbrachten unzählige Stunden damit, jedes einzelne Manöver in jeder einzelnen Phase der Mission durchzuspielen. Sie prägten sich hunderte Schalter, Knöpfe, Tasten, Hebel und Handgriffe ein. Sie bereiteten sich auf unzählige potenzielle Probleme vor, von Kraftstofflecks bis zu kompletten Motorausfällen. Als der 16. Juli 1969 kam, waren die drei Männer mehr als bereit. Um 4.15 Uhr morgens klopfte ihr Bodenkoordinator Deke Slayton an die Tür ihres Schlafquartiers und öffnete sie mit den Worten: "It's a beautiful day, you are go." Blink Nummer 9. Der Start der ersten bemannten Mondfahrt verlief reibungslos. Nach dem Frühstück half das Bodenpersonal den drei Astronauten in ihre Raumanzüge und installierte die Anschlüsse für die Urinauffangsysteme sowie die Sauerstoffzufuhr. An der Startrampe fuhren sie in zwei separaten Aufzügen den steilen Startturm zur Einstiegsbrücke auf Höhe der Kommandokapsel hinauf. Die Crew half ihnen in die Sitze und das Gurtzeug, und die Astronauten begannen mit der stundenlangen Vorbereitung des Starts. Der Countdown lief perfekt. Bei T-9 Sekunden wurde der mächtige Motor der ersten Stufe gezündet. Um 9.32 Uhr löste sich der Arm des Startturms von der Rakete und der 3 Millionen Kilo schwere Stahlkoloss schoss gen Himmel mit dem Apollo-Raumschiff fest im Sattel. Nach etwa 3 Minuten Flugzeit und 40 Kilometern wurden die Astronauten nach vorn geschleudert, als sich das Treibstoffmodul der ersten Antriebsstufe ablöste und ins Meer fiel. Wenige Sekunden später schoben sie die etwas kleineren Motoren der zweiten Stufe weitere 180 Kilometer weiter in die Atmosphäre, bevor sie sich ihrerseits lösten. Die dritte Zündstufe brachte sie die verbleibenden Kilometer in die Erdumlaufbahn. Damit hatte sich die Saturn V komplett unter ihnen aufgelöst. Nach zwei Erdumrundungen befand sich die Apollo 11 etwa 160 Kilometer über dem australischen Kontinent, der idealen Position für die sogenannte Translunar Injection. Diese Neuzündung der dritten Stufe hatte sie auf eine Geschwindigkeit von 40.000 Kilometern pro Stunde beschleunigt. Von jetzt an konnten sie ihre Erdumrundungen immer weiter in Richtung Mond ausdehnen. Alles lief nach Plan. Die Crew war auf dem Weg zum Mond. Unterwegs vollführte Collins regelmäßig die sogenannte Barbecue Roll. Er nutzte kleinere Seitentriebwerke, um das Raumschiff über 20 Minuten hinweg einmal komplett zu rotieren. Dadurch wurde die intensive Sonneneinstrahlung gleichmäßig auf das Fahrzeug verteilt, um unvorhersehbare technische Probleme zu vermeiden. Damit waren die vielen Gefahren des Hinflugs überstanden. Aber die Astronauten wussten, dass ihnen bei der Landung viele weitere Herausforderungen bevorstanden. Sie nutzten die Verschnaufpause, um sich für eine Stärkung aus ihren klobigen Anzügen zu schälen. Das Abendessen bestand aus eingeschweißtem Lebensmittelkonzentrat, das mit heißem Wasser aufgegossen wurde. Salat mit Hähnchenbrust, Krabbencocktail und Apfelsauce. Wobei das Essen in der Schwerelosigkeit nach wie vor eine ganz besondere Herausforderung war. Ohne den Tag- und Nachtrhythmus der Erde mussten sich die Männer für die Ruhezeiten auf ihre inneren Uhren und externe Wecker verlassen. Sie schlossen die Fensterblenden und hüllten sich in ihre Schlafsäcke, um schwebend für eine Weile die Augen zu schließen. So glitten sie fast 3 Tage antriebslos weiter in Richtung Mond. Blink Nummer 10. Nach der Ankunft auf dem Mond steuerten Aldrin und Armstrong die Landefähre zur Mondoberfläche. Um 5.21 Uhr am Morgen des 19. Juli hatte die Apollo 11 den Mond erreicht und schwenkte in die Mondumlaufbahn ein. Aldrin und Armstrong verbrachten den Tag damit, die Landefähre namens Eagle auf den Abstieg vorzubereiten. Nach einem letzten Abendessen legten sie sich schlafen. Am nächsten Morgen zogen Aldrin und Armstrong ihre Raumanzüge an, stiegen in die Eagle und verschlossen die Luke. Eine gute Stunde später drang eine knisternde Stimme per Funk aus Houston zu ihnen durch. Apollo 11, wir sind bereit zum Abkoppeln. Das war das Zeichen für Collins, den entsprechenden Schalter im Mutterschiff umzulegen. Die Eagle koppelte ab und die 2 Komponenten drifteten auseinander. Armstrong fuhr die Landefahrwerke der Eagle aus und ging mit Aldrin die lange Checkliste zur Vorbereitung durch. Als nächstes mussten sie die Landetriebwerke für den eigentlichen Abstieg zünden. Hier wurde es noch einmal schwierig. Die Triebwerke mussten exakt 28,5 Sekunden lang zünden. Alles darüber hinaus würde sie mit tödlicher Geschwindigkeit auf der Mondoberfläche aufprallen lassen. Doch auch diese Zündung verlief nach Plan. Die Eagle hatte genau die richtige Geschwindigkeit, um von der Mondschwerkraft nach unten gezogen zu werden. Doch 5 Minuten später ertönten plötzlich Alarmsignale. Der Bordcomputer gab den Fehlercode 1201 aus. Armstrong und Aldrin sahen einander fragend an. Der Code kam keinem von ihnen bekannt vor. Doch schon eine halbe Minute später gab Houston Entwarnung. Der Bordcomputer war schlichtweg mit Aufgaben überladen worden. Nach dem Neustart würde er nur die in diesem Moment relevanten Kalkulationen durchführen und sie weiter in Richtung Mond bringen. Während Aldrin wichtige Parameter wie die Flughöhe und die Abstiegsgeschwindigkeit auslas, übernahm Armstrong die manuelle Kontrolle der Landetriebwerke. Er bremste den Abstieg auf 20 Kilometer pro Stunde herunter. 20 Meter über der Mondoberfläche wirbelte eine dichte Staubwolke auf, die ihnen die Sicht vernebelte. Armstrong konnte den Boden auf den letzten Metern kaum noch sehen. Keiner der beiden spürte, wie sie aufsetzten. Aber sie hatten zweifelsfrei aufgehört, sich zu bewegen. Sie konnten trotzdem nicht einfach aussteigen. Erst mussten sie sich auf den Countdown und andere wichtige Abläufe für den Rückflug am nächsten Morgen vorbereiten. Anschließend sah der Zeitplan eigentlich eine Ruhepause vor. Die NASA war davon ausgegangen, dass die beiden Astronauten geistig und körperlich erschöpft sein würden. Aber von Müdigkeit war keine Spur. Sie baten Houston um Erlaubnis für den Ausstieg. Und Houston gab grünes Licht. Blink Nummer 11. Am Abend des 20. Juli 1969 betrat die Menschheit erstmals die Mondoberfläche. Nach weiteren Vorkehrungen, die mehr als 3 Stunden dauerten, war es endlich soweit. Neil Armstrong öffnete die Luke und stieg langsam die Stufen hinab. Auf halbem Wege schaltete er eine Fernsehkamera ein und installierte sie an der Außenwand der Eagle. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen wurden live in weltweit über 530 Millionen Haushalten ausgestrahlt. Auf der letzten Leitersprosse hielt er kurz inne, bevor er am 20. Juli um 21.56 Uhr vorsichtig auf die Mondoberfläche hinabstieg und seine bis heute berühmten Worte sprach: "That's one small step for man, one giant leap for mankind." 20 Minuten später betrat auch Aldrin den Mond. Gemeinsam bestaunten sie die fremdartige, karge Landschaft und den merkwürdigen Eindruck eines Himmels ohne Horizont. Knapp 10 Meter von der Eagle entfernt stemmten die beiden eine US-Flagge in den Boden. Die Fahnenstange hatte eine Querstrebe, die teleskopartig ausfahren und die Flagge zur Gänze in der windlosen Atmosphäre aufspannen sollte. Dass die Flagge auf den Bildern zu flattern scheint, liegt daran, dass die Querstrebe nicht zur Gänze ausfuhr. Die Astronauten nutzten die verbleibende Zeit, um Fotos zu schießen, Steinproben zu sammeln und Messgeräte zu installieren, zum Beispiel ein Seismometer, das potenzielle Mondbeben messen sollte. Dann war es Zeit, zur Eagle zurückzukehren und Kraft für den Rückflug zu tanken. Der Aufstieg zum Mutterschiff war besonders riskant. Das Manöver war eines der wenigen, für das es keinen Alternativplan gab. Wenn es schief ging, würden die beiden Männer sterben. Dazu sollte es nicht kommen. Als sich das Mutterschiff direkt über ihnen befand, betätigten sie den Zündschalter und die Triebwerke der Eagle sprangen an. Nach einem 7-minütigen Aufstieg konnten sie erfolgreich am Mutterschiff ankoppeln und zu Collins umsteigen. Dieser koppelte die Eagle vom Mutterschiff ab und die Apollo 11 umkreiste den Mond, bis die Erde wieder in Sicht war. Sie zündeten die Triebwerke des Versorgungsmoduls für 2,5 Minuten, um den Mondorbit mit einer Geschwindigkeit von 3600 Kilometern pro Stunde zu verlassen. Damit waren sie auf dem Weg nach Hause. Die antriebslose Rückreise verlief ohne besondere Vorkommnisse. Am 24. Juli trat die Kapsel der Apollo 11 genau im richtigen Winkel in die Erdatmosphäre ein. Die Fallschirme öffneten sich jeweils zum richtigen Zeitpunkt und die Kapsel schwebte gemächlich auf den Pazifik zu, um in 21 Kilometern Entfernung vom Bergungsschiff zu landen. Die Männer vom Mond waren sicher auf der Erde gelandet. Sie hatten Geschichte geschrieben. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass der erfolgreiche Start des sowjetischen Erdsatelliten Sputnik 1 der Auftakt für einen spektakulären Nebenschauplatz des Kalten Krieges war, den Wettlauf ins All. Nach einem knappen Jahrzehnt russischer Dominanz holten die USA mit drei großen NASA-Raumfahrtprogrammen auf: Mercury, Gemini und Apollo. In all den Missionen sollten die neuen Trägerraketen, Raumschiffe und Kalkulationen für das große Ziel der bemannten Mondlandung getestet werden. Mit der Apollo-11-Mission gelang am 20. Juli 1969 der historische Erfolg. Neil Armstrong und Buzz Aldrin betraten als erste Menschen den Mond. Das waren unsere Blinks zu James Donovan, Apollo 11, der Wettlauf zum Mond und der Erfolg einer fast unmöglichen Mission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.